Ja, ich denke, dass die eine Lautsprecheranlage haben und mein Mikrofon ist relativ gut. Also heute ist dieser GFA-Kongress dem Wandel methodisch begegnen. 30 Jahre GFA-Kongress für Arbeitsmethodik am 13. Oktober 1984 in Mannheim.
Auf ihn da. Regularien zu beginnen. Trotzdem habe ich einige Worte zu sagen, da vielleicht nicht jedem unser Programm so klar ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir werden anschließend die Grußworte von Herrn Zäumer von der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar hören. Um 9:30 Uhr schließt sich dann das Referat an. Arbeitsmethodik gestern, heute Morgen, neue persönliche Arbeitstechniken. So, dann haben wir eine kleine Kaffeepause, die es uns ermöglicht, mal wieder die Füße zu vertreten, damit wir nicht zu lange hier sitzen. Es schließt sich dann an der erste Festvortrag, Sie haben gesehen, wir haben zwei. Der erste Festvortrag, der eigentlich am stärksten unter dem Motto des heutigen Kongresses steht, nämlich dem Wandel methodisch begegnen, von Herrn Dr. Wendel, ist der Vortrag Methodik bewältigt Wandel, Wandel verändert Methodik. Um 11.15 Uhr, wir wollen davor eine kurze Pause machen, eine sehr kurze. Der Festvortrag von Pater Professor Dr. Rupert Ley, die Führungskraft in den 90er Jahren, Wertewandel und Persönlichkeit. Nach dem Vortrag ist die Mittagspause. Sie werden kurz vor der Mittagspause von mir dann noch hören, wie wir das im Einzelnen organisiert haben. Wir haben einige Standardessen hier, weil eine so große Zahl nicht in einer sehr kurzen Zeit à la carte essen kann. Deshalb haben wir versucht, das Arbeitsmethodisch etwas zu starten. Heute Nachmittag die Workshops. Ich bin mehrfach gefragt worden, wie es denn sei, wie an wie vielen Workshops man denn teilnehmen könnte. Die Antwort ist ganz einfach, Sie können an zwei Workshops teilnehmen. Es sei denn, Sie laufen für den Workshops herum. Wir haben zwei Runden. Die erste Runde ist von 14 Uhr bis 14.50 Uhr. Wir haben dann 20 Minuten Kaffeepause. Und von 15.10 Uhr bis 16 Uhr die zweite Runde Workshops. Wir haben gleich ein Programm genommen, dass wir in der ersten Runde 7 Workshops anbieten und in der zweiten nur 6. Das liegt daran, dass wir ein Spezialthema haben von Herrn Dr. Erich Wendel, Qualitätsfehlerkosten methodisch senken. Ein sehr spezielles, ein ganz hervorragendes Thema. Wer daran teilnehmen möchte, bitte in der ersten Runde. In der zweiten Runde bieten wir es nur für den Ausnahmefall an, dass sich dann zu viele gemeldet haben sollten. Ansonsten können Sie zwischen den Workshops wählen. Wir werden später nochmals abfragen, wenn wir auch die Workshops einteilen und sagen, wo die im Einzelnen stattfinden, hier im Hotel, damit Sie sich dann darauf einrichten können. Sie können jetzt aber schon Ihre Workshops auswählen. Wir haben das so gedacht, dass Sie auf dem Prospekt, den Sie hier dabei haben, sich für sich mal anfragen, teilnehmen wollen, dann geht später die Abfrage etwas eleganter. Um 16 Uhr, wenn die Workshops rum sind, machen wir eine kleine Pause. Und dann wird Herr Werner Fuchs, der zweite Bundesvorsitzende der GFA, der auch 30 Jahre bei der GFA dabei ist, aber mein lieber Werner, du hast kein Buch bekommen, du hast damals den Gründungsversammlung verpasst. Trotzdem sehen wir dich jederzeit gerne wieder hier mal an. Um 16.50 Uhr, wenn wir unseren Zeitplan einhalten können, ist dann das Schlusswort unseres ersten Bundesvorsitzenden. Anschließend werde ich kurz verabschieden und für die Internas noch möchte ich hinzufügen, der Bundesvorstand trifft sich um 17.30 Uhr hier im Hotel. Schönen Dank. Ich bitte Herrn Zäumer.
Den man durchaus auch etwas feiern kann. Erlauben.
Erlauben Sie mir einige Worte anlässlich dieses Kongresses zu Ihnen zu sprechen. Wir leben in einer Zeit des raschen technischen Fortschritts. Technische Entwicklungen in vielfältiger Form kommen zudem in einem Zeitraffer immer schneller auf uns zu. Die Lebenszyklen neuer Produkte und Techniken werden dabei immer kürzer und die Zahl der Zeugenneuheiten immer größer. Eine unserer teuersten und wertvollsten Ressourcen ist unsere Zeit, unsere persönliche Zeit, die einmal verbraucht, nie wieder zurückholbar ist. Zeit ist bekanntlich Geld und Geld ist Zeit. Wir sollten deshalb ökonomisch besonders bewusst mit diesem kostbaren Gut umgehen. Auf der einen Seite kommen Verkürzungen der hohen Arbeitszeit und der Jahresarbeitszeit auf den arbeitenden Menschen zu und außerdem steigen die Lebenserwartungen, sodass genügend Zuwachs an persönlicher Freiheit und Freizeit entsteht. Auf der anderen Seite wird dadurch die zur Erfüllung beruflicher Aufgaben zur Verfügung stehende Zeitspanne immer mehr eingeengt. Diese gegenläufige Entwicklung müssen wir uns bewusst werden und nach Lösungen suchen, damit es uns gelingt, mit den Faktoren Arbeit und Zeit sowohl im beruflichen als auch in privaten Lebensbereichen künftig gut und möglichst noch besser fördern zu werden. Mit dem Begriff Arbeitsmanagement sprechen sich quasi sämtliche Führungsebenen an, vom Unternehmer und Topmanager, der oft von sich glaubt und für sich in Anspruch nimmt, rationell, das heißt methodisch, durchorganisiert zu arbeiten, bis hin zum letzten Mitarbeiter, dem oft sogar aufgrund fest vorgegebener Arbeitsabläufe und Techniken jeder Handgriff, jeder Denkprozess durch den Einsatz moderner technischer und organisatorischer Maschinen und Hilfsmittel vorgeschrieben ist. Wer in leitender Position mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben steht, weiß, wie schwer es ist, sich und seine unmittelbare Arbeitswelt zu planen. Er weiß aber auch, wie notwendig es deshalb ist, sich und seine Arbeit zu organisieren. Viel zu oft werden wir, zumindest geht es mir so, überrascht von Ereignissen, die in unseren täglichen Arbeitsablauf eingreifen, uns stören, Dispositionen nach Art und Umfang und nach Zeit umstoßen. Wer methodisch plant, weiß, wie hart ihn hier der Zufall treffen kann. Ziel Ihrer Gesellschaft ist es, die Gedanken eines erfolgreichen Selbstmanagements möglichst an viele Menschen heranzubringen. Mit Ihrem Kongress in Mannheim möchten Sie Ihre Teilnehmer in Vorträgen und in Arbeitsgruppen in die Methode einführen und weiterbilden, wie Sie Ihre eigene Arbeit und damit auch die Ihrer Mitarbeiter effizienter gestalten können. Wem es von uns gelingt, mit dem kostbaren Gut Zeit wirtschaftlich sorgfältig umzugehen, dem bleibt sicherlich dann auch die Spannzeit übrig, die er zur Entspannung benötigt, zum Ausleben und zum Aufladen der Lebensbatterien. Derjenigen, dem es möglich ist, seine Arbeit mit System zu erledigen, der wird der Erfolgreichere sein, weil er mit weniger Aufwand an menschlichen Energien sein Ziel erreicht gegenüber demjenigen, der in Hektik und Stress unsystematisch und undiszipliniert sein Arbeitsziel zu erreichen wird. Derjenige wird auf Dauer der Tüchtigere sein, der seine Zeit sinnvoll gebraucht und nicht derjenige, der sinnlos von der Zeit verbraucht wird. Neue Techniken können uns dabei helfen, den Zielen des Selbstmanagements näher zu kommen bzw. uns neue, weitere Ziele zu stecken. Sie können dabei nützlicher Partner sein, die uns unterstützen. In diesem Sinn müssen wir versuchen, die neuen Technologien zu nutzen. Sie können uns Diener sein, uns aber auch zum Sklaven der Technik machen. Der polnische Philosoph Bolakowski hat darüber einmal Folgendes gesagt: Folgen wir nur der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen. Wollten wir nur den Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall. Und gerade diese möglichen Fehlentwicklungen wollen Sie neben einer Reihe anderer Ziele durch die Arbeit Ihrer Gesellschaft und durch Ihre Tagung vermeiden. Sie bedienen sich dabei einer Vielzahl von Methoden, die in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, vor allem in Spezialbereichen der Betriebswirtschaftslehre, entwickelt wurden und die Sie in Ihrer Arbeit umsetzen. Ich denke dabei daran, dass Sie so wichtige Erkenntnisse in der Praxis zu verwirklichen versuchen, wie zum Beispiel die der Netzplantechnik als methodische programmierte Fristenplanung, die Wertanalyse als kritische Untersuchung der Relation von Funktionsinhalten zu dafür notwendigen Kosten, die ABC-Analyse für das Festlegen von Prioritäten, das Planspiel als methodisches Simulationstraining, die Teamarbeit zur Förderung der zwischenmenschlichen Beziehungen bei der Arbeit, die Menschenführung und der Einsatz psychologischer, pädagogischer und soziologischer Erkenntnisse, die verschiedenen Managementtechniken und anderes mehr. Vorschläge, wie es uns rasch gelingen kann, persönliche Arbeitstechniken erfolgreich zu realisieren, gibt es viele. Das Verdienst Ihrer Gesellschaft ist es, dass Sie sich mit dem breiten Spektrum all dieser Methoden systematisch befassen, um es allen Interessierten praxisnah anzubieten, umzusetzen und methodisch weiterzuentwickeln. Hierin sehe ich auch eine Methode, und zwar eine Methode, mit der Sie dem Menschen vorrangig für seine Arbeitswelt, aber letztlich auch für seine privaten Bereiche wichtige Hilfen anbieten. Es sind Arbeitshilfen und es sind zugleich Lebenshilfen. Sie helfen uns zu mehr Erfolg im Berufsleben und mehr Erfolg im Beruf bringt mehr Freude an der Arbeit. Mehr Erfolg und mehr Freude an der Arbeit fördert die Arbeitsqualität. Höhere Arbeitsqualität, materiell und ideell, verbessert ihrerseits wiederum insgesamt unsere Lebensqualität. Eingangs sprach ich über den Einfluss der Technik auf uns und unsere Arbeitswelt. Und ich möchte diese Gedanken abschließend noch einmal aufgreifen. Ihr Kongress steht unter dem Leitsatz, dem Wandel methodisch begegnen. Unsere Umwelt und vor allem unser technologisches Umfeld verändern sich täglich. Es sind keine langzeitigen Prozesse, keine Evolutionen, sondern sehr dynamische, revolutionäre Prozesse, die auf uns zukommen. Denken wir nur an die Bereiche der Mikroprozessoren, an die neuen Kommunikationstechniken, die einen Umbruch in unserer Arbeitswelt bewirken. Es ist ein Prozess, von dem immer wieder neue Impulse ausgehen. Es ist eine Herausforderung an uns alle, der wir uns täglich aufs Neue stellen müssen. Hier liegt eine Aufgabe, der Sie, Ihre Gesellschaft, Ihr Kongress sich in Mannheim bieten. Es ist eine Aufgabe ohne Ende und ein dauernder Wettlauf mit der Zeit und mit der Technik. Zu dieser lohnenden und dankbaren Aufgabe wünsche ich Ihnen im Namen der Industrie-Handelskammer Rhein-Neckar und im Namen der Wirtschaft dieser Region viel Erfolg. Möge Ihr Kongress Sie in Ihren Zielen einen großen Schritt nehmen. Danke.
Ich kann zunächst der GFA-Gruppe
Grüße bestellen aus allen GFA-Gruppen, aus den Gruppen der Schweiz, von München, Augsburg-Starnberg, von Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und dabei habe ich gar nicht alle GFA-Gruppen aufgezählt. Ich überbringe auch den Dank des Bundesvorstandes an die GFA-Gruppe Rhein-Neckar und dort insbesondere der Planungsgruppe, die diesen Tag hier ausgerichtet hat. Einen Tag voller Leben, einen Tag, der für uns alle nutzbringend sein soll. Meine Damen und Herren, was ist eine Tagesrepublik? Beim Nachdenken darüber fällt einem sehr schnell ein, dass Arbeitsmethodik eigentlich so alt sein muss wie die menschliche Kultur. Sie ist nämlich die Antwort auf die Frage, wie zum Beispiel, wie gehe ich vor, um ein Ziel zu erreichen? Wie stelle ich es an, ein Problem zu lösen? Welches Vorgehen bringt bei gegebenen Mitteleinsatz das gewünschte Ergebnis? Wie organisiere ich meine Kräfte und so weiter? Sicherlich hat schon der Pharao im alten Ägypten beim Bau der Pyramiden viele solcher Fragen beantworten müssen, bevor er sein großes Werk in die Tat umgesetzt hat. Über Arbeitsmethodik wurde also sehr früh nachgedacht, insbesondere bei den großen Vorhaben der Menschen, bei den Bauvorhaben, leider natürlich auch in der Kriegskunst, die in vielen Fällen nicht nur ein Fortentwickeln der Kriegsmittel, sondern auch der Methodik gewesen ist. Heute konzentriert sich die Arbeitsmethodik vor allem auf den Betrieb und auf die einzelne Person. Man kann so sagen, dass jeder seine eigene Arbeitsmethodik hat, aufgrund von Erziehung und Erfahrung. Aufgabe der GFA ist es, besonders denjenigen, die sich intensiv darum bemühen, zu helfen, diese Arbeitsmethodik in Frage zu stellen, sie kritisch zu durchleuchten und dann zu verbessern. Wer ein bisschen in der Literatur stöbert, dem fällt eine herrliche Schrift auf von einem römischen Kaiser. Sie stammt von Seneca, der kurz vor der Zeitenwende geboren wurde und etwa 65 nach Christus gestorben ist. Ein kleines Büchlein mit Titeln wie Über das glückliche Seelen, über die Muse, über die Seelenruhe, über die Kürze des Lebens und so weiter. Seneca beschreibt den Alltag eines römischen Kaisers. Und beim Lesen dieser Schriften kommt es einem vor, als würde er den Alltag einer heutigen Schlüsselkraft mit all ihren Problemen des Zeitmanagements und Störfaktoren und der Schwierigkeit, Prioritäten zu setzen, beschreiben. Was an Seneca zu erfrischen ist, ist seine Vernunft und seine ruhige Menschlichkeit, die weit über die Zeiten hinaus wirkt. Ich bin sicher, dass auch noch in vielen hundert Jahren die Menschen hieraus Kraft schöpfen werden. Jetzt mache ich gleich einen großen Sprung. Die Mönche des Mittelalters haben das Erbe des Altertums bewahrt. Ich erwähne nur kurz Ignatius von Loyola, der in dieser Tradition steht und der sich auf die Spitze treibt. Er unterwirft sein Leben dem höchsten Zweck. Er opfert jede Minute sein Lebensziel. Er unterwirft sich höchster Selbstdisziplin. Die weltliche Seite findet ihre Fortsetzung im Rationalismus. Und da möchte ich allen voran René Descartes erwähnen. René Descartes schildert Arbeitsmethodik bereits als geistige Disziplin. Er beschreibt die wissenschaftliche Arbeitsmethode, nach der heute noch sämtliche Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften arbeiten. Er führt das schrittweise Vorgehen ein oder auch das iterative Prinzip genannt. Hier sehen Sie in Kurzfassung, was der 26-jährige Soldat im Schwarzwald im 30-jährigen Krieg 1637 bei den langen Winterabenden einfach aufs Papier gebracht hat. In unserer Sprache ausgedrückt lautet es: erstens, das Problem, das zu lösen ist, zu schreiben. Zweitens, ist so lange in Kleinprobleme und Aufgaben zu legen, bis jedes für sich beherrschbar und durchführbar erscheint. Drittens, nichts als gegeben hinnehmen, auch wenn es von den größten Autoritäten stammt. Das ZDF bedeutet, alle Zahlen, Daten und Fakten zusammentragen und überprüfen. Nichts glauben, auch wenn es von den höchsten Autoritäten stammt, das war damals die Bibel. Dieser Satz wurde teilweise als Gottesverletzung bezeichnet, aber wir heutzutage haben das nicht vorgebracht. Gerade die Ingenieure glauben ja nichts mehr, was sie nicht zählen, wägen oder messen können. Viertens, stellt alles in Gesamtzusammenhang dar, um den Überblick zu behalten. Und fünftens, lösen Sie dann ein Teilproblem nach dem anderen und setze sie zu einer Gesamtlösung zusammen. So einfach lautet es. Und diese Arbeitsmethode hat in den verschiedensten Variationen größte Effektivitätssteigerungen bewirkt und ist vom arbeitsmethodischen Gesichtspunkt her die Grundlage unseres Zeitalters. Dann kommt ein nächster Gigant, das ist vor etwa 200 Jahren Benjamin Franklin gewesen. Benjamin Franklin, Mitverfasser der amerikanischen Verfassung. Und ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Er konzentriert sich auf das Nützliche. Er konzentriert sich auf seinen Plan. Und er macht sich auf einen Plan für seine Selbsterziehung, damit der Hauptstörfaktor beim Erreichen der Ziele, nämlich ich selbst, ein bisschen besser diszipliniert wird. Leben, Denken und Handeln sind bei Benjamin Franklin auf das Nützliche, auf das Lebensziel hin, das er genau beschreibt, ausgerichtet. Ich möchte Ihnen aus diesem Werk den Mustertagesplan oder Rahmentagesplan zeigen, der nach wie vor äußerst modern anmutet. Dieser Tagesplan beginnt um 5 Uhr mit dem Nachdenken darüber, was ich heute Gutes tun werde. Übersetzt in unsere Sprache lautet es: Was erwarte ich denn von dem heutigen Tag? Welche Ergebnisse soll er mir bringen? Was möchte ich von diesem Stück meines Lebens heute gewinnen? Er arbeitet dann, er studiert hauptsächlich, er konzentriert sich auf das Wesentliche. Den Punkt überarbeitet er dann, nach und nach ebenfalls, und am Feierabend fragt er sich: Was habe ich heute Gutes getan? Das heißt, habe ich meine Ergebnisse, so wie ich sie mir vorgenommen habe, auch wirklich erreicht? Und bevor er sich nach Hause begibt, sieht er zu, dass er seinen Plan noch durchgeführt hat. Und in den Abendstunden besinnt er sich wieder. In seiner Autobiografie steht, dass er jeden Abend Bibellesung machte von 14 bis 10, im Kreis seiner Kinder, und mit ihnen gemeinsam reflektierte über den Sinn des Lebens und über den Gang der Dinge. In modernen Ausdrücken dargestellt, würde man sagen, das ist vielleicht eine autoenergische oder auch dynamische Kybernetik. Ich möchte mit diesen etwas geschätzten Ausdruck andeuten, dass wir heute manchmal etwas als ganz modern und neu verkaufen, was eigentlich uralt ist und was zu den Grundbedingungen menschlichen Lebens gehört. Wir haben hier in Franklins Mustertagesplan die Tagesauswertung, die Tageskontrolle drin, oder auch modern ausgedrückt den Feedback, den Tagesregelkreis, mit der Verpflichtung, aus dem heutigen Tag Lehren zu ziehen für den morgigen Tag. Hier kommt das Element der Verbesserung des eigenen Verhaltens, der eigenen Arbeitsmethodik und des Streben auf den größeren Erfolg hin zum Ausdruck. Franklin verlässt es natürlich nicht nur bei einem Tagesplan, sondern er macht sich Wochen, Monats- und Jahrespläne. Und er checkt viermal im Jahr alle seine wichtigen Schwächen durch, beziehungsweise die Punkte, in denen er sich weiterentwickeln will. Die sind auf den Seiten 26, 27 seiner Autobiografie verzeichnet. Man kann sagen, es sind die Kandidattugenden erweitert um ein paar weitere nützliche Eigenschaften wie Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung, Gemütsruhe. Wir haben diese Technik weiterentwickelt. Wir können heute sagen, dass im Zentrum einer jeden rationalen Arbeitsmethode das Zeitplanen steht. Manchmal spricht man ja heute schon vom Management bei Zeitplanung. Was bedeutet dieses Management bei Zeitplanung? Zunächst einmal kurz die wichtigen Punkte bei der Tagesrückschau, die Sie beim Franklin gerade erwähnt habe. Die tägliche Tagesvorbereitung von mindestens 10 Minuten vor Beginn der Tagesarbeit und am Vorabend ist das Erfolgsgeheimnis. Dann der Tagesrückblick mit Kontrolle des Erreichen, des Nicht-Erreichen, sodass ich meinen Plan update machen kann. Und die schon erwähnte ABC-Analyse, um auf Kurs zu bleiben. So, das Zeitplanbuch, bitte nächste Folie, ist so aufgebaut. Wir haben es noch ganz kurz jetzt mal an der Wand, weil die meisten von Ihnen dann zugehen können. Es enthält einen Zeitplaner, einen Aufgabenplaner, eine Datenbank. Viele von Ihnen werden es um weitere Dinge erweitert haben. Dieses Herzstück rationaler Arbeitsmethodik lässt sich zu dem schlagfertigsten Instrument überhaupt ausbauen, das wir heute in der Arbeitsmethodik kennen. Ich möchte nur zwei kurze Zitate bringen. Einmal Erich Kästner: Denken an das fünfte Gebot, schlag die Zeit nicht tot. Das zweite dann von Kurt Götz: Man kann sich die Dinge meist nicht aussuchen, aber man kann etwas dafür tun, dass sie so kommen, wie man sie zu nehmen wünscht. Und gerade dazu ist das Zeitplanbuch ein unverzichtbarer Hilfsmittel. Man kann von den neuen Schulen sprechen, die etwa vor 100 Jahren beginnen. Friedrich Taylor hat mit seinem Scientific Management zu Beginn dieses Jahrhunderts eine Lawine losgetreten, eine Lawine an Arbeitsmethodik, an neuen Techniken zur Verbesserung des Betriebsablaufs und der Betriebsorganisation. In dem persönlichen Bereich kommen die Schulen von Grossmann auf, der mit seinem Konzept des Nutzenbietens und der Überkompensation von Mängeln und der Bietpläne das Zeichen setzt, das heute noch allen Arbeitsmethodikern leuchtet und auch die Hilfsmittel beschreibt, die wir heute zur Routine entwickelt haben. Zur rationalen Schule gehören auch der Hofmann, Helmfrecht, der Hirt-Fernkurs und so weiter. Und parallel dazu entwickelt sich eine esoterische Schule, die mit Coué, dem Psychologen, dem Pariser Psychologen, vor etwa 100 Jahren startet. Viele Namen sind hier zu nennen. Ich nenne nur drei noch: Spreider, Schellmach und Dr. Enders. Ich möchte auch erwähnen, die ganzheitliche Methodik als Beispiel dafür, eine Synopse zu finden, sprich das Beste auszuwählen aus allem, was es bisher an Arbeitsmethodik gegeben hat. Ich komme nun zur Gesellschaft für Arbeitsmethodik. Die GFA wurde am 22. Juli 1954 durch einen Tag in der Vereinsliste gegründet und sie heißt zunächst Gesellschaft für persönliche Arbeitsmethodik. Persönliche Arbeitsmethodik deswegen, weil sie sich konzentriert auf die Erfolgsmethodik des Einzelnen. Sie ist gegründet worden, charakteristischerweise, weil die überkommene Erfolgs- oder Arbeitsmethodik im persönlichen Bereich zu ideologisch bisher aufgezogen war. Die persönliche Arbeitsmethodik in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts ist ja gekennzeichnet durch die Schulen. Die GFA versteht sich als neutrale Organisation. Sie will quasi das Wissen allgemein verwendbar machen, sie will es zum Allgemeingut machen, sie will es demokratisieren und sie will es vor allem ideologiefrei behandeln. Und sie will jedem Einzelnen dazu helfen, seine persönliche Arbeitsmethodik zu finden und ständig zu verbessern. Die GFA ist damit ein Schmelztiegel. Ein Schmelztiegel, in dem alle Elemente neuer und überkommener Arbeitsmethodiken geprüft und angepasst werden. In der GFA, in den Programmen der Gruppen, finden Sie eigentlich alles vertreten. Von den neuesten Erkenntnissen der Arbeitswissenschaften über Theorie, über Fitness und Ernährung bis hin zur Verwendung der besten Modern Management im persönlichen Bereich. Welche Zielgruppen hat die GFA? Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik, so nennt sie sich seit Anfang der 70er Jahre, weil sie sich nicht mehr rein auf die persönliche Arbeitsmethodik konzentriert, sondern den Menschen im Teamzusammenhang, in den sozialen Zusammenhang zieht. Die GFA hat als Zielgruppe jeden, der durch Arbeit an sich selber seine Verhaltensweisen verbessern will. Und sie spricht damit alle Schlüsselkräfte aus Wirtschaft und Verwaltung an, auf allen Ebenen und auf allen Altersstufen. Aber nicht nur die Schlüsselkräfte in Wirtschaft und Verwaltung, wir finden in der Gesellschaft für Arbeitsmethodik sehr viele Selbstständige, allen voran Unternehmensberater. Welche Strategie, um ein mutiges Wort zu gebrauchen, verfolgt denn diese GFA? Nun zunächst einmal dieses von uns für uns. Jedes GFA-Mitglied ist im Grunde genommen verpflichtet, die Literatur aufzuarbeiten, seine Erfahrungen aufzuarbeiten. Das ist sicherlich wichtig, steht aber nicht so sehr im Zentrum. Im Zentrum steht die Beratung des einzelnen Mitgliedes und der Erfahrungsaustausch untereinander. Und dabei kommt es, dass die GFA-Abende zu 70% von GFA-Mitgliedern gestaltet werden. Nur wer selber tut, profitiert davon am meisten, ist dabei Pate dieser Strategie. In den letzten 5 Jahren hat sich der Mitgliederstand der GFA verdoppelt und auch die Zahl der Gruppen, sodass wir heute sagen können, wir sind flächendeckend in der Bundesrepublik präsent und knüpfen ein immer dichteres Netz, um unserem Auftrag, besser gerecht zu werden, die Arbeitsmethodik zum Allgemeingut machen zu können, bis hin zur Verankerung in den Schulen. Welche Instrumente hat nun diese GFA heute? Bitte nächste Folie. Das sind an erster Stelle die monatlich stattfindenden Arbeitsabende. Die habe ich gerade geschildert. An zweiter Stelle nenne ich die Falkensteiner Seminare. Im Mai 1985 werden sie zum 16. Male stattfinden, und zwar seit 2 Jahren mit GFA-Schein. Drittens, die Zeitschrift Arbeitsmethodiker, die 4-mal im Jahr erscheint, in einer Auflage von etwa 800 Exemplaren und von der das 50. Heft Anfang 85 erscheinen wird. Das Methodenhandbuch ist ebenfalls schon einige Jahre alt. Herr Sündemeyer, ich glaube, bald 10 Jahre. Dieses Methodenhandbuch ist eine Darstellung aller Erfolgsmethoden, so wie sie von den GFA-Mitgliedern vorbereitet worden sind. Und fünftens, Kongresse für Arbeitsmethodik, von denen heute der erste stattfindet. Die Falkensteiner Seminare möchte ich etwas genauer erläutern. Die Falkensteiner Seminare finden einmal im Jahr statt und haben etwa 60 bis 70 Teilnehmer. Sie dienen dem Auffrischen der Kenntnisse und sie vermitteln Grundkenntnisse für die neuen Lehrermitglieder. Bei der gegebenen Konstruktion der Gesellschaft für Arbeitsmethodik, nämlich Präsentiertablett zu sein für Arbeitsmethoden, bedeutet, dass in der Regel das einzelne GFA-Mitglied keinen Grundkurs mitgemacht hat, also bei Helfer oder Hirt, sondern in der GFA sich sein Wissen und sein Können aufbaut. Und denen dienen nun ganz besonders die Falkensteiner Seminare. Hier hat jeder die Chance, qualifiziert sein Können zu verbessern. Eine zweite Anmerkung zu den Falkensteiner Seminaren. Wir stehen heute immer mehr unter dem Erfolgsdruck, aber nicht mehr so sehr für den Einzelnen, sondern als Team. Aus dem Einzelarbeiter, es darf ein hervorragender Einzelarbeiter zu sein, aus dem Einzelarbeiter muss ein hochwertiger Teamarbeiter werden. Und deswegen ist neben das Einmaleins der Arbeitsmethodik, wo quasi die Grundlagen gewünscht werden, die Kommunikation und Rhetorik gestellt. Denn damit werden die Kommunikationsfähigkeiten, die Fähigkeit, sich auszudrücken, die Fähigkeit, das, was andere sagen, zu verarbeiten und verbessern. Und im dritten Seminar, Führungspraxis für Alterstraining, geht es dann darum, mehr Erfolg im Team, mehr Erfolg mit anderen zusammen zu erzielen. E gleich W halbe V Quadrat, sage ich da manchmal. Mit Erfolg ist dann das Fachwissen nicht mehr so wichtig, viel wichtiger ist, über das eigene Verhalten, die eigene Vorgehensweise nachzudenken und sie zu verbessern. Bitte nächste Folie. E ist gleich U mal A, vielleicht eine noch bessere Ausdrucksweise dazu. Für den Erfolg des Einzelnen gilt, dass es nicht nur auf die Qualität seiner Sachbeiträge ankommt, sondern auch auf die Akzeptanz seiner Person. Die Qualität der Sachbeiträge können wir einmal unterstellen. Alle reiten darauf rum. Jeder versucht auch bei der Qualität der Sachbeiträge Höchstleistungen zu erbringen. Aber beim A arbeitet es oft bei der Akzeptanz. Man kann grundsätzlich sagen, über irgendwie das, was Sie gesagt haben, durchaus einmal in Ihrem Alltag. Das beste Argument in einer unakzeptablen Weise vorgebracht, versickert. Das heißt, mein Erfolg geht auf Null. Noch etwas zu den Falkensteiner Seminaren. Dankeschön. Sie werden betreut in die Erfahrung, nämlich für alle gemeinnützig tätig zu sein, gerecht. Zum Selbstkostenpreis von 420 Mark auf diesem Abend. Lassen Sie mich ein paar Worte sagen zur Arbeitsmethodik morgen. Wir in der GFA sind zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch im Mittelpunkt bleibt. Dass es nicht das Arbeitshilfsmittel sein wird und auch nicht die Maschine. Natürlich werden sich die Hilfsmittel verbessern. Aber durchaus nicht so rapide wie uns der technologische Fortschritt das heute manchmal Vorzugabeln schneiden. Natürlich werden wir den bösen Computer einsetzen. Wir haben bereits vor 5 Jahren in der GFA eine Teamarbeit gemacht zum Thema, wie können wir den bösen Computer einsetzen für das Selbstmanagement. Mit einem vorzüglichen Ergebnis. Aber Sie sehen aus dem Mangel an bösen Computern auf diesem Kongress, dass sich dieses Instrument bei weitem noch nicht durchsetzt. Natürlich gibt es Taschenrechner heute zu kaufen, die Sie in Konferenzen erinnern, dass die Zeit abgelaufen ist, die Sie wecken mehrmals am Tag, damit Sie nichts vergessen. All diese technischen Gags können uns eher das Leben erleichtern. Sie können uns nicht die Beantwortung der Fragen, der wesentlichen Fragen abnehmen, nämlich, was mache ich denn eigentlich aus meinem Leben? Was will ich von meinem Leben haben? Welche Ziele verfolge ich? Und wie gehe ich dabei vor? In der Zukunft werden sich die Gewichte natürlich etwas verschieben, mehr in Richtung Freizeitmanagement. Mein Freund Werner Fuchs hat vor ein paar Tagen gesagt, Er hat 50 Tage Urlaub mehr im Jahr. Ganz schlicht deswegen, weil er bewusst die Wochenenden, sprich seine Freizeit, managt. Wir kommen wieder vom Wie mehr zum Was. Wir vom Hilfsmittel zum Sinn und zur Zielfrage. Gerade dadurch, dass wir mehr Freizeit haben werden, noch mehr Freizeit haben werden, werden wir auch mehr Zeit haben, darüber nachzudenken, was wir wirklich vom Leben haben wollen. Und damit tun wir einen ganz wichtigen Schritt weg von der Effizienz hin zur Effektivität. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass die Arbeitsmittel, die bisher schon sich bewährt haben, sich auch in der nächsten Zeit bewähren werden. Lassen Sie jetzt zum Schluss kommen. Die GFA ist in einer stürmischen Entwicklung begriffen und sie hat vor ein paar Tagen das 500. Mitglied in ihre Reihen aufnehmen können. Ich bitte Herrn Dinges, der heute hier ist, zu mir zu kommen ans Podium. Wir haben, das ist zu gerade, dass es ein Mannheimer ist. Mai 1985. Danke.